Johann Gottlieb Mitnacht, Emanuel Swedenborg, der geistige Kolumbus. Aus diesem Buch lesen wir heute die Kapitel 18 bis 20. Wie immer etwas gekürzt und sprachlich angepasst. Achtzehntes Kapitel. Während seines Aufenthaltes in Amsterdam wurde Swedenborg sehr befreundet mit einem gewissen Johann Christian Kuno, einem wohlhabenden, gebildeten und frommen Amsterdamer Kaufmann, dessen Selbstbiografie vieles Interessante enthält in Bezug auf die Tätigkeit des großen Mannes während seines Aufenthaltes in Amsterdam und Kunos Meinung über ihn, welche trotz lehrmäßiger Unterschiede in den Auffassungen angemessen, redlich und günstig gewesen zu sein scheint. Christian Kuno traf zufällig in einem Buchladen mit Swedenborg zusammen und war sehr erfreut, von ihm in seine Wohnung eingeladen zu werden. Diese bestand in einigen bequemen Zimmern über dem Kramladen eines Ehepaares mit einer ziemlichen Anzahl Kinder, welche Swedenborg sehr zugetan waren. Kuno sagt:
Ich bekam von ihm den Eindruck tiefster Verehrung für den Weltheiland, auf dessen Gottheit sein ganzes System ruht. Wenn er auch zuweilen handgreiflich im Irrtum und daher zu den Heretikern zu zählen ist, so vermag ich doch nicht leicht in ihm die Beweggründe zu entdecken, wodurch die meisten Heretiker irregeleitet werden.
Swedenborgs Vermieterin machte Kuno die Mitteilung, ihr berühmter Mieter mache ihnen keinerlei Mühe.
Ich wünsche nur, sagte sie, er würde sein Leben lang bei uns bleiben. Meine Kinder werden ihn am meisten vermissen, denn er bringt ihnen bei seinen Ausgängen immer etwas mit. Die Kleinsten haben ihn lieber als mich und ihren Papa.
Kuno hatte Gelegenheit zu erfahren, dass Swedenborg nebst anderen Geldern ein jährliches Einkommen von veräußertem Eigentum im Betrag von 10.000 Reichstalern besaß.
Alle seine Werke, sagt er, gedruckt auf schönes, teures Papier verschenkt er. Und von seinen Buchhändlern fordert er niemals Abrechnungen. Und doch verlangen sie ihm so hohe Preise als möglich und beanspruchen genug für sich.
Und Kuno erzählt weiter.
Er lebt sehr mäßig. Sein Mittagessen besteht gewöhnlich nur aus Schokolade und Zwieback.
Hinsichtlich der persönlichen Erscheinung Swedenborgs gibt Kuno an.
Er ist wirklich für seine Jahre ein Wunder von Gesundheit. Obgleich er mehr denn 20 Jahre älter ist als ich, möchte ich keinen Wettlauf mit ihm anstellen, denn er ist noch so behende auf seinen Beinen wie ein Jüngling.
Kuno hielt besonders Swedenborgs Augen für außerordentlich schön.
Aus seinen freundlichen, hellblauen Augen, mit denen er mir ins Gesicht sah, wenn wir uns unterhielten, schien es mir stets, als rede die Wahrheit selbst. Spötter, die mitunter kamen, um den alten Mann aufzuziehen, vergaßen ihre Absicht und hörten stumm seinen Mitteilungen über die geistige Welt zu. Es war, als wäre etwas in seinem Blick, das jedem Stillschweigen gebot.
Er wurde oft zu Gast geladen und war stets ein heiterer und angesehener Gesellschafter. Fragen, die bei solchen Gelegenheiten an ihn gerichtet wurden, beantwortete er immer mit Artigkeit. Kuno erzählt, ungefähr um diese Zeit kam die Nachricht nach Amsterdam: Pombal, der portugiesische Reformminister, habe den Bischof von Coimbra hinrichten lassen. Als man dies Swedenborg berichtete, sagte er:
Es ist nicht wahr. Er wurde nicht gehängt. Ich habe den Papst,
den kurz zuvor verstorbenen Clement XII.,
gesehen und habe über die Sache mit ihm gesprochen.
Da die Nachricht von der Hinrichtung in allen Zeitungen stand, glaubte man Swedenborgs Gegenbehauptung nicht. Später aber wurde bewiesen, dass er buchstäblich recht hatte und die Zeitungen falsch unterrichtet gewesen waren. Swedenborg gab jetzt in Amsterdam 1769 eine kurze Darstellung der Lehre der neuen Kirche heraus. Ein kleines Werk, welchem er seinen Namen beifügte und in einem Briefe an Dr. Bayer vom März 1769 sagt er, es werden darin deutlich gezeigt,
die Irrtümer der Lehre der Rechtfertigung durch den Glauben allein und der Zurechnung der Gerechtigkeit und des Verdienstes Jesu Christi.
Und er fährt fort.
Ich sandte diese Abhandlung an alle Geistlichen in Holland und ich beabsichtige, sie auch an die Bedeutenderen in Deutschland zu schicken.
Er sagte voraus, diese Broschüre würde etwas Beunruhigung unter den protestantischen Geistlichen hervorrufen. Und die Folge zeigte, dass seine Erwartung bis zu einem gewissen Grade richtig war. Er sprach Bayers Mitwirkung an, um das Buch unter der Geistlichkeit in Gothenburg zu verteilen. Als er aber erfuhr, dass der Dekan wegen seiner Schriften beim Gothenburger Konsistorium Klage erhoben hatte, hielt er es für besser, dort keine weiteren Schritte zu tun, damit Dr. Bayers Stellung nicht gefährdet würde. Im April 1769 reiste Swedenborg nach Paris.
Mit einem Plan,
sagte er,
welcher nicht zum Voraus bekannt gemacht werden darf.
Wie Dr. Wilkinson meint, ging es bei diesem Plan um die Veröffentlichung einer kleinen Broschüre »Der Verkehr zwischen Seele und Körper«. Er hatte in seinen Schriften die edle französische Nation hervorgehoben und hatte in Frankreich viele zustimmende Leser gefunden. Es kann sein, dass er seine Absicht geheim hielt, damit nicht die Verfolgungen, welche in Schweden begonnen hatten, seine Wirksamkeit stören sollten. In Paris legte er seine Manuskripte Monsieur Chevreuil, dem Zensor der Presse, vor und bat um Erlaubnis, sie drucken zu dürfen, welche ihm auch gewährt wurde, unter der gewöhnlichen Bedingung, dass auf das Titelblatt gesetzt werden müsse, gedruckt in London oder gedruckt in Amsterdam. In diese Täuschung willigte der wahrheitsliebende Swedenborg nicht ein und nahm seine Manuskripte mit nach London. Man vermutete, das fragliche Werk sei die wahre christliche Religion gewesen. Aber dieses Werk konnte im Jahr 1769 noch nicht zum Druck fertig sein. Es waren auch gewisse, wie es scheint, ganz grundlose Gerüchte im Umlauf, dass er während seines Aufenthaltes in Paris mit einer geheimen politisch-theologischen Gesellschaft in Verbindung gestanden habe und ihm von den Behörden befohlen worden sei, die Stadt zu verlassen. Dieses aber hat er selbst ausdrücklich verneint. Von Paris ging er nach London und gab dort sofort seine Abhandlung über den Verkehr zwischen Seele und Körper heraus. Dies ist ein kleines Heft über eine große Frage. Kurz gesagt ist seine Theorie die, dass Gott allein lebt und dass von ihm über die geistige Sonne das Leben in alle geschaffenen Formen fließt, vom höchsten Engel bis herab auf den starren Erdboden. Das Materielle ist das Kleid des Geistigen. Die Seele ist eine geistige Substanz, ein organisiertes menschliches Wesen. Der Körper leitet all sein Leben, seine Form, sein Empfindungsvermögen von der Seele ab und verliert all dieses, wenn die Seele ihn verlässt.